hochmotiviert und mit reichlich wertvollen Informationen im Gepäck möchte ich euch ein Krypto-Webinar schenken. Und zwar gemeinsam mit Alexander Mittermeier am kommenden Freitag, den 7. März um 18 Uhr. Ihr könnt euch dafür hier in den Shownotes dieses Podcasts eintragen. Selbstverständlich vollkommen kostenlos. Und wenn ihr keine Zeit habt, dann tragt euch dennoch ein, denn unmittelbar nach Ende dieses Webinars werden wir die Informationen in Form einer Aufzeichnung mit euch teilen. Wir sprechen über die aktuelle Korrektur in Bitcoin, in Ether, in Solana, in Ripple. Alexander wird über die Altcoins sprechen, die aus seiner Sicht jetzt das meiste Potenzial haben. Ich bin mir ziemlich sicher, da ist eine Menge für euch drin. Und seien wir mal ganz ehrlich, viele Anleger haben sich doch genau diese Korrektur gewünscht, weil sie eben nicht zu Allzeithochs einsteigen wollten. Jetzt ist diese Korrektur da. Und dementsprechend ist es auch der richtige Zeitpunkt dafür, jetzt dieses Webinar zu halten. Wie gesagt, wir freuen uns drauf. Kommenden Freitag, 18 Uhr, tragt euch gerne dafür ein. Hier in den Shownotes findet ihr den Link zur Anmeldung. Und jetzt legen wir los. Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Stanley Druckenmiller war und ist wahrscheinlich noch immer der beste, weil erfolgreichste Trader aller Zeiten. Offen gesagt bin ich mir im Klaren darüber, dass die meisten nicht allzu viel Lust haben, sich 5 Regeln anzuhören, weil das hat man irgendwie alles schon gehört. Aber es sind 5 goldene Regeln und sie machen den Unterschied. Und zu jeder einzelnen Regel möchte ich meine persönliche Einschätzung, meine Erfahrung der letzten Jahre gerne noch mit hinzustellen. Und damit euch hoffentlich zu besseren Anlegern machen. Legen wir los. Ja, aber, Kinder, schon mal davon gehört? Ich komme ja nun aus dem Psychologen- und Pädagogenhaushalt. Also, mit der Bürde durchs Leben zu gehen, ist schon hart genug. Aber ich kann mir gut vorstellen, in einem Lehrerhaushalt wird abends am Essenstisch immer mal wieder, um sich das Ganze von der Seele zu reden, von dem Ja-Aber-Kind des Tages gesprochen. Da erzählt man also gleich, in welchem Fach, vielleicht macht die Mathematik noch eine Ausnahme, wie die Dinge so sind, was so der Stand der Wissenschaft ist. Und dann kommt das Ja-Aber-Kind und sagt, ja, aber man kann es ja auch anders machen. Ja, aber kann man das nicht auch anders sehen? Das ist wahrscheinlich in, wie nennt man das heute, WIPO-Wirtschaftspolitik, deutlich schlimmer als in, ich habe es schon angedeutet, Mathematik. Da kommt man mit Ja, aber in der Regel nicht so weit, weil die Ergebnisse eindeutig sind. Worauf möchte ich hinaus? Gerade beim Handel an der Börse. Sowohl in der Disziplin, über die wir heute sprechen, nämlich dem aktiven Handel oder sogar dem Trading, aber auch bei der langfristigen Anlage gibt es ganz viel Spielraum für Ja, aber. Ich habe das schon mal so gemacht und es hat zum Erfolg geführt. Und das hab ich auch immer wieder befolgt und trotzdem hat das nicht geklappt. Das ist so. Selbst die goldensten Regeln überhaupt von den besten Tradern aller Zeiten führen eben nicht in 100% aller Fälle, weil es keine Wissenschaft ist, sondern letztlich eine Ausbildung, die immer nur das Ziel hat, dass ich in 80% der Fälle eine gute Entscheidung getroffen habe. Und wie hier schon mal besprochen, ich kann alles richtig machen und dennoch werde ich ausgestoppt, verkaufe also eine Position mit einem Verlust. 70, 75, vielleicht 80%, brechen wir es jetzt mal runter auf eine Trefferquote, ist ganz hervorragend, ist nämlich deutlich mehr als ein Münzwurf. Und deswegen möchte ich die 5 Regeln von Stanley Druckenmiller hier mal vorstellen und meine eigenen Gedanken dazu noch hinzustellen. Der Einwand, dass die legendäre Performance von Stanley Druckenmiller auch in einer Zeit entstanden ist, in der möglicherweise der aktive Handel auch etwas einfacher zu betreiben war. A, es gab deutlich weniger private Marktteilnehmer und wenn, dann hatten sie bis vor 15, 20 Jahren nicht die gleichen Möglichkeiten wie institutionelle Anleger. Das heißt also, Profis hatten einen echten Wissensvorsprung. Ich weiß, wovon ich rede. diese Art des News Tradings, der Arbitrage, die damals möglich war, als ich begonnen habe, 1997, 98, die wäre heute in der Art und Weise nicht mehr denkbar. In ein Bloomberg Terminal zu investieren, was bummelig $25,000 bis $30,000 gekostet hat, ich weiß gar nicht mehr, wie die Preise heute sind, wahrscheinlich etwas mehr, das war Geld wert, weil man Nachrichten früher hatte als der gemeine Privatanleger, der sie, wenn überhaupt, mit 15 Minuten Verspätung bekommen hat. Und das kann natürlich im Trading alles ausmachen. Also ja, Stanley Druckenmiller hat in den letzten Jahren auch nicht mehr geschafft, Jahr für Jahr 30% zu produzieren. Aber er hat immer noch eine sehr, sehr gute Rendite. Er ist nicht mehr ganz so aktiv wie früher. Und meines Erachtens, völlig unabhängig von Stanley Druckenmiller, sind diese Regeln beinahe allgemein gültig. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Und wer jetzt diesen Podcast gehört hat, der wird am Ende des Tages nicht der perfekte Trader sein und sollte nicht auf die Idee kommen, seinen Job zu kündigen und jetzt nur noch an der Börse zu handeln. Aber wer diese Regeln ignoriert, der braucht es mal gar nicht erst probieren. Regel Nummer 1. Denke vorwärts, nicht in der Gegenwart. Der größte Fehler, den Investoren machen, ist, in die Gegenwart zu investieren, statt in die Zukunft. Original Stanley Druckenmiller. Es gibt wahnsinnig viele Privatanleger und ich kann es nur immer wieder betonen, für mich ist das ein enorm großer Gewinn. Das Feedback, was ich unter Videos teilweise bekomme, was mir auch Leser der Renditespezialisten schicken, weil ich dann merke, wohin diese Denkrichtung führt und worauf ich vielleicht auch immer mal wieder hinweisen sollte. Sehr, sehr viele Investoren handeln nach den aktuellen Nachrichten. Also Nvidia bringt einen neuen Chip raus oder die Inflation steigt oder Apple hat ein neues Produkt. Wer hat diese Infos? Jeder. Und wenn es jeder weiß, dann ist es bereits eingepreist. Wenn man sich das immer wieder vor Augen führt, dass man garantiert als Privatanleger kein Alpha generiert, indem man auf eine Nachricht reagiert, die jeder wahrscheinlich schon ein gutes Stück länger als der Zeitraum, in dem ich das wahrgenommen habe, jeder vernommen hat, dann weiß ich, es macht keinen Sinn zu versuchen, auf diese Nachricht jetzt zu handeln. Druckenmiller, im fortgeschrittenen Alter, aber ganz offensichtlich im Geiste noch ziemlich vital, hat 2021 bemerkt, dass junge Ingenieure sich von Kryptoprojekten abgewandt haben und sie haben sich stattdessen auf AI konzentriert. Und das war laut eigenem Bekunden für ihn das Signal, sehr früh in Nvidia zu investieren. Er hat sie dann, das hat er auch ganz offen zugegeben, er hat Nvidia zu früh verkauft. Aber worum es geht nicht darum, die Zukunft perfekt vorherzusagen, sondern es geht darum, früher als die Masse in kommende Trends zu investieren. Wenn wir über die fundamentale Anlage sprechen. Und das Einzige, was ich dazu ergänzen möchte, ist, ein Hype ist kein Trend. Echte Trends sind die, in denen bereits Geld verdient wird. Vielleicht noch nicht in dem Umfang, wie das dann in 1, 2, 3 Jahren der Fall ist. Aber ein gutes Beispiel, obwohl ich hier ganz, 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 ganz klein investiert bin, ist Quantencomputing. Ihr könnt euch erinnern, die Aktien sind teilweise durch die Decke gegangen. Sie sind aber auch beinahe ebenso schnell wieder zurückgekommen. Warum? Weil selbst die allergrößten Optimisten nicht davon ausgehen, dass man damit in den nächsten 3 bis 5 Jahren schon Geld verdient, sondern es wird noch sehr viel Geld in die Forschung gesteckt. Es ist ein großes Thema, zweifellos, aber das ist nicht der große Trend, in dem man einen beträchtlichen Teil seines Kapitals investieren sollte. Wir kennen die Gewinner von morgen noch nicht und es wird noch kein Geld verdient. Hype ist eine Idee, ein Narrativ, in der Zukunft wird etwas passieren, wird an der Börse gerne mal in sehr bullischen Phasen gespielt. In bärischen Phasen übrigens spielen, entstehen diese Hypes nie. Die gleichen Nachrichten sorgen in einem Bärenmarkt für gar nichts. Warum? Weil die kritische Nachfrage kommt, ja, wer verdient damit Geld? Verdammt, in Bullenphasen kommt diese Frage nicht. Ein echter Trend verdient bereits Geld. Punkt Nummer 2. Wahrscheinlich der wichtigste, wobei ich eigentlich heute gar keinen besonders hervorheben möchte. Die Marktpsychologie ist entscheidend. Die besten Investoren verstehen nicht nur Finanzkennzahlen, können also eine Bilanz analysieren, sondern mindestens ebenso wichtig, beschäftigen sich mit dem menschlichen Verhalten. Beispiel: 2008 stieg der Dollar, die Ölpreise sind geklettert, die Zinsen wurden erhöht. Und viele haben sich dabei auf jeden einzelnen Datenpunkt konzentriert und haben versucht, dementsprechend zu reagieren. Stanley Druckenmiller, und das war heute für jeden klar, zu dem Zeitpunkt aber nur ganz wenigen, Druckenmiller hat erkannt, das ist ein ziemlich klassisches Muster für eine bevorstehende Finanzkrise, insbesondere unter Berücksichtigung sehr hoch bewerteter Indizes. Also, Investoren nutzen Marktpsychologie auf unterschiedliche Weise, je nach Disziplin. Warren Buffett wartet, bis Panik große Unternehmen unterbewertet macht. Und das sehen wir vielleicht auch aktuell, ist dabei teilweise viel, viel zu früh dran. Also, Warren Buffett baut seit mehr als 12 Monaten Cash auf und hat, das lässt sich leicht erkennen, dabei einen beträchtlichen Teil der Rallye verpasst. Ob sich das Ganze ausgeht, das können wir erst im Nachhinein beobachten. Aber ein Buffett denkt eben auch nicht in Jahreszeiträumen, sondern schaut am Ende einer Dekade, großartig natürlich in seinem Alter, na, wie ist das denn gelaufen? Peter Lynch hat seinerzeit nach Firmen gesucht, die von der Wall Street komplett übersehen wurden. Sicherlich eine Disziplin, die heute sehr viel schwieriger ist. Der Markt ist einfach viel, viel transparenter. Jedem steht beinahe jede Information zur Verfügung, wenn er denn danach sucht. Und Michael Burry hat 2020 die Inflation kommen sehen, lange bevor sie für andere offensichtlich war. Obwohl im Nachhinein jeder gesagt hat, natürlich wird die Inflation muss ja explodieren, wenn die Zinsen deutlich sinken und gleichzeitig die Regierung Geld ausgeben. Aber wir haben eben 20 Jahre lang auf Inflation gewartet und deswegen hat kaum noch einer in dem Ausmaß damit gerechnet. Egal, ob man langfristig oder kurzfristig investiert, Marktpsychologie ist ein Schlüssel zu besseren Entscheidungen. Was ich hier noch empfehlen kann, ich habe ihn gerade gehört, einer der letzten Podcast-Folgen von OMR mit Erich Sixt. Der Mann ist auch noch vital. Und Erich Sixt hat gesagt, der Mensch hat sein BWL-Studium, glaube ich, mit 25 oder schon davor abgebrochen und hat gesagt, fand ich mutig, aber sehr interessant, kein Mensch braucht, wenn er ein Unternehmen führen will oder wenn er sich mit Märkten beschäftigt, braucht ein BWL-Studium, weil sich der Mensch eben nicht rational verhält. Nun habe ich ja BWL studiert. Ich muss sagen, für das, was ich heute mache, brauche ich aus dem Studium gar nichts. Vielleicht sind mir hinsichtlich der Unternehmensbewertungs- und Kennzahlenanalyse ein paar Dinge schon etwas geläufiger gewesen, aber nee, dafür brauche ich nicht. Ich will gar nicht, kann heute gar nicht mehr das BWL-Studium bewerten, aber ich befürchte, das ein oder andere Buch hat sich kaum verändert und von daher. Ich will aber auch niemanden davon abbringen, BWL zu studieren. Es ist also irgendwie so ein bisschen, wenn man nicht genau weiß, was man machen soll, dann macht man BWL. Oder ist das heute noch so? Wenn nicht, dann schreibt mir gerne. Vielleicht übersehe ich auch was. Aber das ist eine Empfehlung. Ein paar Mal ist der Mann fast pleite gewesen. Lächelt darüber sicherlich im Nachhinein anders, als er es zu der Zeit getan hat. Aber er sagt, das ist ja auch irgendwo der Spaß des Unternehmers. Also waren ganz interessante Podcast-Folgen. Mir fehlen noch die letzten 15 Minuten. Und was ich dazu gerne noch sagen würde, was ganz konkret ist, Marktpsychologie ist auch, wenn Übertreibung in die andere Richtung stattfindet. Meines Erachtens, und das ist eine Interpretation, sehen wir eine Stabilisierung der Zahlen bei vielen Green Energy Werten. Das heißt also, dass wir vielleicht die Talsohle durchschritten haben. Die Kurse entwickeln sich aber weiterhin abwärts. Will keiner. Warum? Marktpsychologie. Green Energy ist sowas von out und jetzt sowieso out in diesem politischen Umfeld. Das könnte eine Chance sein. Auch hier könnte Marktpsychologie der Schlüssel sein zu mittelfristig erfolgreichen Investments. Dritter Punkt. Also, nee, den nehme ich als wichtigsten. Ich ändere es nochmal. Das ist der wichtigste. Weil wahrscheinlich am häufigsten verkehrt gemacht. Positionsgröße ist wichtiger, Klammer auf, Ausrufezeichen, Klammer zu, als die Trefferquote. Ob du richtig oder falsch liegst, ist weniger wichtig, als wie viel du gewinnst, wenn du richtig liegst, und wie viel du verlierst, wenn du falsch liegst. Stanley Druckenmiller. Viele Anleger konzentrieren sich zu sehr darauf, die richtigen Aktien zu finden und vergessen das entscheidende Element. Wie viel setzen sie ein? Druckenmiller ist zusammen mit George Soros 1992 all-in auf den britischen Pfund-Trade gegangen. Sogar gehebelt. 200% des Kapitals. Das klingt und ist brutal riskant. Aber sie kannten die fundamentalen Risiken. Der potenzielle Gewinn war massiv, Stichwort Chance-Risiko-Verhältnis, und das Risiko war kontrolliert. Sie hatten auch einen Exit im Kopf, wenn es nicht gut gegangen wäre. Buffett hat 1974 dasselbe mit American Express gemacht. American Express war eine 40% Position, weil er meinte, das hat sich im Nachhinein als korrekt herausgestellt, den langfristigen Wert zu kennen. Egal, ob du diversifizierst oder konzentrierst, investierst. Es ist egal, aber du musst wissen, warum und wieso du deine Position gewichtest. Punkt von mir dazu. Es ist nicht so leicht, seine Emotionen zu kontrollieren, wenn man es nicht gewohnt ist, dass ein Depot große Schwankungen aufweist. Deswegen, es klingt sehr gut, sich auf einige wenige, in Anführungszeichen, Wetten zu konzentrieren und dann dementsprechend die Position groß zu machen. Aber dazu gehört natürlich A, dass ich es wirklich gut kann, und B, dass ich mit den Schwankungen umgehen kann. Und Stanley Druckenmiller hatte teilweise erhebliche Schwankungen in seinem Portfolio. Die 30%, die er dem Vernehmen nach über Jahrzehnte hinweg jährlich gemacht hat, waren ja Durchschnittswerte. Das heißt, er war teilweise deutlich drüber, er war aber teilweise auch deutlichst drunter. Das ist nicht jedermanns Sache. Insofern muss man sich da auch selber ganz gut einschätzen. Denn viertens, emotionale Kontrolle ist unverzichtbar. Ich bin emotionslos gegenüber Positionen. Stanley Druckenmiller. Die meisten Anleger scheitern nicht an mangelndem Wissen, sondern an ihren Emotionen. Charlie Munger nennt das Sit-on-your-ass-Investing. Man muss die Disziplin haben, in den meisten Fällen nichts zu tun. Howard Marks sagt, du brauchst emotionale Stabilität, nicht das Fehlen von Emotionen. Es geht nicht darum, keine Angst zu haben. Angst kann nützlich sein, wenn du sie nutzt, um von Anfang an in Aktien mit begrenztem Abwärtspotenzial zu investieren, anstatt in einer Krise panisch zu verkaufen, wo doch jeder weiß, dass ein beinahe panisches Kaufen in der Krise sich zumindest langfristig auszahlt. Was kann ich dazu sagen? Ja, ich bin mittlerweile auch, ja eigentlich sogar nahezu komplett emotionslos gegenüber Positionen. Ich kann aber offen zugeben, das ist eine hart erarbeitete Einstellung. Und es liegt auch daran, das ist völlig klar, dass ich noch ein unstetiges, aber regelmäßiges Einkommen habe. Es ist nochmal eine andere emotionale Herausforderung und bin mir gar nicht sicher, ob ich zu meinen ersten beiden Jahren schon mal eine Podcast, könnte ich eigentlich mal machen. Also dieses, ja, könnte man fast ein Buch zuschreiben, aber so spannend ist Börse vielleicht auch wieder nicht. Ich werde in der kommenden Folge am Donnerstag, werde ich mal über mein allererstes Traderjahr sprechen. Ich habe heute noch das Gefühl, es kostet mich vielleicht, es war sehr spannend, es war sehr abwechslungsreich, aber ich glaube, es hat mich vielleicht ein klein bisschen Lebenszeit gekostet, weil es zu viel Rollercoaster, weil zu viel Achterbahn war. Aber das mache ich einfach, es passt eigentlich zum Thema. Also, es ist wie immer spontan bei mir, jetzt diesen Podcast abonnieren. Am Donnerstag werde ich das erste Jahr mal rekapitulieren. Ich habe sogar einige Positionen im Kopf und was das für mich bedeutet hat. Also nachts um 2 aufgestanden, nochmal eine Position angeguckt. Mache ich. Es lohnt sich also, diesen Podcast jetzt zu abonnieren. Und dann bekommt ihr eine Nachricht, wenn am Donnerstag die nächste Folge hochgeladen ist. Fünfter Punkt. Sei immer flexibel. Fähnchen im Wind und flexibel sein ist nicht das Gleiche. Wenn sich die Fakten ändern, ändere ich meine Meinung. Was tun Sie, Sir? Sagte John Maynard Keynes. Investieren heißt, sich an neue Realitäten anzupassen. Buffett wechselte zum Beispiel vom Cigar Butt Investment. Cigar Butt Investment heißt, man findet Unternehmen, die so stark vom Markt runtergeprügelt werden, dass sie unterhalb ihres Liquidierungswertes, Liquidation Value, Liquidierungswertes, sagt man das? Ja, handeln. So. Er hat allerdings gemerkt, dass mit diesem Ansatz sein Kapital zu groß wurde. Schlicht und einfach zu wenig Investments. Deswegen hat er seinen Investmentansatz geändert zu Great Companies at Fair Prices. Also kaufe großartige Unternehmen zu einem fairen Preis. Und das hat funktioniert. Wenn wir uns die langfristige Entwicklung von Berkshire Hathaway anschauen, dann ist die nicht umsonst legendär. Druckenmiller hat 2000 seinen Fehler mit den Tech-Aktien erkannt. Er ist ausgestiegen. Er ist zu spät in die Tech-Aktien eingestiegen. Er ist dann zum Teil, das war sicherlich mit seine schwächste Phase, er ist in den Abverkauf hinein mit Verlustposition ausgestiegen, weil er erkannt hat, die Realitäten haben sich geändert. Gleiches Wachstum bekommt vom Markt nicht mehr die gleichen Multiples, nicht mehr die gleiche Bewertung. Ich muss meinen Fehler korrigieren. Das hat er gemacht. Flexibilität bedeutet nicht, dass du ständig deine Meinung änderst. Es bedeutet, dass du ehrlich zu dir selbst bist und dass dein Ego nicht dein Portfolio steuert. Mein Punkt dazu, die Zinsen sind zurückgekommen. Und das war für mich, ich habe es nicht von Anfang an gesehen oder erkannt oder es in eine Position umgesetzt, das war für mich der Punkt, wo ich meine Meinung über Bankaktien geändert habe. Viele Jahre lang konnte ich Videos machen und konnte mir auch des Applauses, ja, jeder, der nach draußen geht und in irgendeiner Art und Weise für andere etwas macht, der freut sich, wenn andere applaudieren oder sagen, das ist aber eine gute Meinung, die du da hast. Und noch heute ist es eine gute Meinung, weil es auch genügend, ach Gott, ich nenne sie jetzt einfach Crash-Propheten, sucht euch dahinter aus, wen ihr wollt, sagen, wartet's ab. Das Bankensystem, das bricht in sich zusammen. Es ist so ein Gefühl, das ist Bankensystem, es ist irgendwas Verkehrtes, das bricht in sich zusammen und der Euro und irgendwie, und die haben auch alle zu viele Anleihenportfolien. Ihr glaubt nicht, wie häufig ich in wirklich fantastisch laufende Bankaktien Nachrichten bekomme. Was ist denn mit dem Anleiheportfolio, wenn das erstmal der Markt sieht, wo hier die Risiken sind? Der Markt weiß das, deswegen sitzt ja auch eine Silicon Valley Bank und andere Regionalbanken in den USA. Aber der Bankensektor mag Zinsen. Er mag es insbesondere, wenn eine Bewegung in den Zinsmarkt reinkommt, also Zinsen steigen und fallen. Schaut euch mal an, was ihr von eurer Hausbank bekommt. Ja, nicht bei eurem Neobroker, da muss man sagen, da haben die einen echten, ja, einen echten Vorteil sich erarbeitet, weil sie relativ viel der Zinsen weitergeben. Behalten nur eine kleine Marge. Aber guckt mal jetzt bei eurer Sparkasse oder bei eurer irgendeiner Genossenschaftsbank, egal was, guckt mal nach, was bekomme ich denn da, jetzt direkt auf der Seite gucken, was bekomme ich denn da für 1, 2, 3 Jahre Festgeld? Und dann guckt mal, was die EZB dafür gibt. Und A, solltet ihr daran reagieren. Ihr könnt im Übrigen wunderbar auch mit eurer Hausbank. Es gibt überhaupt kein in Stein gemeißeltes Gesetz, dass, naja, eine Bank muss ja auch irgendwo dran verdienen. Eine Bank setzt sich dem Wettbewerb aus. Und wer heute sagt, naja, dann sind es halt nur 1,2%, nehmt eurer Bank das Geld weg. Das gibt wieder Ärger, sicherlich, vielleicht auch nicht. Von einem hin und wieder bekomme ich mal zum Teil berechtigt, weil ich da ein bisschen schnippisch hier und da bin. Aber das gibt vielleicht wieder von Vertriebsmitarbeitern, sagen wir Bankmitarbeitern, Ärger. Naja, wir müssen ja auch irgendwo unser Geld verdienen. Das ist in Ordnung. Jeder muss sich den Zeichen der Zeit aber anpassen. Und wenn ich völlig beim gleichen Risiko irgendwo 2 oder 2,5% bekomme, warum sollte ich das bei der Bank für 1,2% geben? Die bekommt das. Das verdient die Bank daran. So, das war ein kleiner Zinsausflug. Was ich damit sagen will, diese margenstarken Geschäfte, die gibt es natürlich auch bei Finanzierungen, die absolut fair sind. Ja, Banken mögen Zinsen und mögen ein sich wechselndes Zinsumfeld. Banken laufen wie Hulle. Ich habe mit den Lesern der Renditespezialisten ein Bank-ETF gekauft. Da wird mir, ich wünschte mir schon fast jetzt mal eine kleine Korrektur, weil das sieht schon fast aus wie eine Fahnenstange. So gut laufen insbesondere auch europäische Banken. Und wer das einfach weglässt, weil er sagt, nee, Banken, das ist ja irgendwie, nee, das ist mir nicht geheuer, der ist eben nicht flexibel. Regel Nummer 5 lautet aber, sei immer flexibel. So, ich weiß, ich habe meine angekündigten 15 Minuten überschritten und ich habe auch positives Feedback dazu bekommen, zu meinem Vorhaben, das Ganze auf 15 Minuten zu begrenzen. In diesem Fall also für die 2 haben mir geschrieben, aber es ist auch irgendwie beruhigend, wenn ich das im Hintergrund höre. Also ich hoffe, dann habe ich dem heute Genüge getan. Aber es waren nun mal Regeln, über die wir ein bisschen länger sprechen mussten. Meine Absicht, das Ganze ein bisschen kompakter zu gestalten, die ist nach wie vor da. Und so ganz schwafelig war es ja heute auch nicht. So, das war's. Wir hören uns am Donnerstag wieder mit einem schonungslosen Erfahrungsbericht aus dem ersten und zweiten Jahr Trading for a Living. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.